Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist soweit. Wir haben die NFL-Kickoff-Woche erreicht. Am morgigen Donnerstag in der Nacht zu Freitag eröffnen die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger, gegen die Baltimore Ravens die neue Saison. Am Freitag empfangen die Philadelphia Eagles in Brasilien die Green Bay Packers. Und am Sonntag ist dann endlich wieder richtiger Game Day mit Football satt. Leute, die Zeit der Enthaltsamkeit ist endlich vorbei. Es geht wieder richtig los. Und wir machen euch jetzt hoffentlich noch mehr Bock auf die nächsten Wochen und Monate. Wir, das sind heute am bundesweiten Tag der Currywurst, Jan vom Kicker. Moin Jan.
Moin Kutsche. Eigentlich noch ein bisschen früh, wenn wir jetzt gerade aufnehmen für Currywurst, aber ich nehme es so hin. Ich bin heiß auf die NFL. Ich würde jetzt auch eine Currywurst wegmampfen, wenn es hilft, damit die Zeit schneller rumgeht.
Dann guten Appetit an dieser Stelle. Schuan aus der Footballerei ist auch mal wieder am Start. Moin Schuan, magst du auch Currywürste?
Ja, klar, ich bin aus Berlin. Currywurst mit Pommes Schranke, das geht immer, Jan. Das kannst du immer essen, egal. Das ist immer am besten, wenn man durchgezecht hat, morgens um 6. Das ist das beste Frühstück. Aber hey, bin froh, wieder dabei zu sein und war eine lange Pause der Abstinenz hier. Und jetzt bin ich wieder da und macht mir Spaß und freue mich auf euch.
Hast du die goldene Kundenkarte bei SO36?
Na, da geht man ja nicht hin, da geht der Touri hin.
Ah.
Wir haben unsere Hotspots, die werden wir hier nicht öffentlich bekannt geben, sonst sind da dann die Schlangen davor.
Okay. Und Thomas vom Kicker ist auch am Start. Moin Tommy, wie sieht's mit deiner Liebe für Currywürste aus?
Moin zusammen, sehr groß, aber eher die vegetarische oder vegane Alternative. Jetzt werden einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber gut. Schmeckt auch sehr gut und kommt immer näher hin ans Original.
Also, wohlbekomm's. Heute bundesweiter Tag der Currywurst. Ihr solltet zuschlagen. Irgendwann im Laufe des Abends muss eine schöne Currywurst, so wie Schuan sagt, mit Pommes rot-weiß, auf euren Teller. Appetit machen wollen wir euch auch, und zwar auf die NFL. Das ist unser Programm heute. Gleich versorgen wir euch erstmal mit den aktuell wichtigsten News aus der NFL. Dann sprechen wir über das Matchup der Woche. Das ist für uns natürlich das morgige Eröffnungsspiel zwischen den Chiefs und den Ravens. Unser Icebreaker der Woche ist Aaron Rodgers im Monday Night Game seiner New York Jets bei den San Francisco 49ers. Wir haben Fragen von euch eingesammelt und werden sie hier auch thematisieren. Und zum Schluss verraten wir euch noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach einen Überraschungssieger geben könnte. Mittendrin verlosen wir auch noch die 10 NFL-Kalender, die wir im Rahmen unserer 100. Folge vergangene Woche für euch als Preis ausgelobt haben, hier live im Podcast. Also ihr solltet unbedingt weiterhören, vielleicht wird euer Name fallen. Zwei News. Das erste ist Jakob Johnson und sein Hin und Her bei den New York Giants. Ihr habt es alle mitbekommen, im Laufe der Preseason wurde er verpflichtet, hat 2 Spiele gemacht, hat auch überzeugt, hat sich große Hoffnung auf einen Vertrag gemacht. Dafür hätte er 1,1 Millionen Dollar bekommen. Dann wurde er aber überraschend gecuttet. Dann wurde er in den Practice Squad der Giants aufgenommen. Dann wurde er wieder in den aktiven Kader aufgenommen. Dann wurde er dort wieder rausgeschmissen. Jetzt ist er wieder im Practice Squad Schuhen. Da sieht man mal, wie hart das Geschäft in der NFL ist. Was macht das mit einem Spieler? Ist das mental schwer, dieses ewige Hin und Her?
Ja, da sprichst du jetzt mit dem NFL-Spieler, der das erlebt hat. Aber
du bist Bundestrainer, du musst das wissen.
Es ist natürlich wahnsinnig schwer für Jakob, weil er natürlich für mich zum Beispiel auch einer der besten deutschen Spieler ist, wenn nicht auch einer der besten Fullbacks in der NFL. Der hat mich immer überzeugt. Ich fand, das ist ein harter Arbeiter. Das ist jemand, der sehr, sehr physisch ist, in good shape und auch ein guter Typ im Team zu haben. Deswegen stickt er, denke ich mal, auch bei den Giants, weil die wissen sehr wohl schon, was sie an ihm haben. Aber ich glaube, da kommen noch andere Faktoren dazu. Ich glaube, niemand bei den Giants wird jetzt seine Leistung bemängeln. Das ist einfach auch ein Nummernspiel. Spots, Budgets, das ist irgendwelche Caps, die da einfach diktieren. Er wäre nicht der erste gute Spieler, der irgendwie übers Messer springen musste, weil er einfach die Cap sprengt oder was auch immer. Aber ich glaube, das macht natürlich, du musst ein dickes Fell haben in der NFL, du musst dranbleiben, wenn das dein Traum ist. Er hat für mich schon über abgeliefert, der Jakob. Für mich ist es eine schillernde Figur von einem deutschen Spieler in der NFL, der wirklich sehr, sehr lange in der NFL ist, der das soll ihm erstmal einer nachmachen. Und der wird jetzt natürlich damit mental klarkommen müssen. Und ich kenne ihn nicht persönlich, von daher hoffe ich, dass er da am Ball bleibt. Scheint ja noch sein Traum zu sein.
Tommy, Jakob Johnson hat einen großen Vorteil. Er ist Deutscher und die Giants kommen ja im November bekanntlich nach München. Ich glaube, das spielt ihm in die Karten. Auf der anderen Seite, und das ist ein Nachteil wahrscheinlich, spielt er eine Position, Fullback, die jetzt nicht mehr so angesagt ist in der NFL, ne?
Ja, so das mit dem München-Spiel wäre schon eine sehr, sehr coole Storyline. Gerade auch so für die NFL-Fans, die da bei Panthers gegen Giants vielleicht ein bisschen neutraler unterwegs sind. Und dann kann Jakob da die Sympathien der Deutschen auf die Seite der Giants ziehen. Klar, die Fullback-Position ist jetzt weniger sexy als alle oder als viele anderen, aber ich glaube, in so einer langen Saison kann sich da viel ändern und jetzt mit Devin Singletary, vielleicht braucht er mal noch so einen Vorblocker, wenn eben man merkt, okay, die Giants O-Line schafft nicht genug Raum und dann braucht es eben noch einen Fullback und dann so auf dem Practice Squad. Also ich glaube, da muss er geduldig bleiben, da müssen wir deutschen Fans geduldig bleiben und am Ende kann in einer sehr langen NFL-Saison, auf die wir uns jetzt alle freuen, noch einiges passieren.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Hin- und Hergeschiebe ein Ende findet und dass es jetzt nur noch darum geht, ist er im Spieltagskader oder ist er im Practice-Squad, weil man liest dann immer nur die Tweets, ja, entlassen, ja, wieder gesigned, ja, wieder entlassen. Aber als Mensch, wenn du nicht weißt, wo lebst du eigentlich das nächste halbe Jahr, weil du einen Vertrag hast oder nicht, ich glaube, das ist schon sehr hart. Hartes NFL-Business und wenn er jetzt wenigstens mal einen festen Platz bei den Giants hat fürs nächste halbe Jahr, glaube ich, da wäre er auch fein mit.
Wir drücken dir, Jakob, du wirst diesen Podcast ja natürlich auch hören, so wie jede Woche, ganz fest die Daumen, dass das doch noch eine für dich sehr aktive Saison wird.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Eine zweite News, Jan, sehr boulevardesk, die handelt von Ricky Purcell, Rookie-Receiver der San Francisco 49ers. Der ist in einen Raubüberfall geraten. Der Täter hatte es auf seine teure Uhr abgesehen. Dann gab es offenbar ein Gerangel. Purcell hat eine Schussverletzung im Oberkörper abbekommen, der Räuber auch. Beide auf jeden Fall nicht mehr in Lebensgefahr. Beide werden überleben, das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Aber Purcell wurde jetzt auf die PUP-Liste gesetzt. Das ist meine Lieblingsliste in der NFL. Also die PUP-Liste, die Physically Unable to Perform-List. Das heißt, die ersten 4 Spiele wird er definitiv nicht dabei sein. Das ist schon eine harte Geschichte, so kurz vorm NFL-Start. Ist generell eine harte Geschichte, aber so kurz vorm NFL-Start als Rookie ist natürlich maximal unglücklich, ne?
Ja, absolut eine News, die du nicht kurz vor Saisonstart hören willst, egal bei welchem Team, egal ob es jetzt ein Rookie ist oder wer sonst, wenn du dann noch hörst, der Täter ist 17 Jahre, das ist schon alles harter Tobak, der Schuss geht durch die Brust durch den Rücken wieder raus. Er hatte, glaube ich, sehr viel Glück, dass er keine Organe verletzt wurden, ist jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus, ist sogar wieder im Trainingscamp unterwegs, macht schon wieder die ersten Übungen, also scheint ein sehr, sehr harter Hund zu sein. Ja, keine schöne Geschichte und beide Daumen gedrückt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
Ein Freund von mir ist gerade in San Francisco und hat das sozusagen in den Medien da vor Ort mitbekommen, weil waren alle sehr geschockt. Und das ist ja dasselbe wie mit, ich glaube, sehr ähnlich mit dem Robinson von den Commanders. Das ist ja so eine sehr ähnliche Story. Zum Glück beide ein Happy End. Aber am Ende des Tages ist das die Welt, in der wir leben. Hm? Das ist eben gefährlich auf den Straßen. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, du musst eben immer aufpassen.
Also keine teuren Uhren tragen am besten, Jan.
Es ist eigentlich selbsterklärend, großer Scheiß, dass da teilweise aus anderen NFL-Team-Bubbles dann irgendwelche Memes entstehen und sich drüber lustig gemacht wird. Geht natürlich gar nicht. Ich habe es vereinzelt aus der amerikanischen Seahawks-Bubble gesehen, bei aller Rivalität komplett unangebracht. Und ja, würde mich freuen, wenn wir ihn zeitnah am Spielfeld sehen.
Pfui, kann man da nur sagen, ne? Seahawks halt, Jan, oder?
Ja, man kennt's.
Ja, ja, war ein Spaß. So, bevor wir richtig einsteigen, noch ein Tipp. Das war schön formuliert, noch ein Tipp, weil wir haben ein Tippspiel. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, auf der Kicker-Seite, wir verlinken euch den Link in den Shownotes, haben wir jetzt für uns und für euch ein NFL-Tippspiel eingerichtet. Ihr müsst nur auf Sieg oder Niederlage des jeweiligen Teams tippen und ihr könnt da gegen uns antreten, eure Fähigkeit, was die NFL-Tipperei angeht, beweisen. Und die Erstplatzierten bekommen am Ende der Saison schöne Preise vom Kicker und der Footballerei. Also macht da gerne mit. Wir sind alle schon angemeldet. Wir sind bereit, gegen euch anzutreten, wenn ihr auch Bock drauf habt. Kostenlos anmelden ist gar kein Problem. Einfach auf den Link gehen. Schuan, hast du dich denn auch schon angemeldet?
Kann ich da was gewinnen?
Natürlich.
auch wenn man im Kicker-Panel ist, oder wäre ich sozusagen bei den Fans von außen.
Ach, du meinst Mitarbeiter und Familienangehörige sind ausgeschlossen? Das weiß ich gar nicht, Jan. Wie ist das?
Ah, dann müsste ich nochmal das Kleingedruckte lesen. ich würde dann unter der Ladentheke, falls du was gewinnst, irgendwie so ein Currywurst-Gutschein oder so, das kann ich von mir auch aus eigener Tasche bezahlen. Das kriegen wir hin, wenn du denn unter den Top-Positionen landen solltest. Ja, das musst du natürlich erstmal beweisen.
Ja, ich bin im GFL-Tipping bin ich ganz, ganz, ganz weit vorne. Von daher so schlecht. Aber die NFL ist ja unpredictable. Aber ich werde mich anmelden, Kutsche.
Sehr gut. Also ihr könnt alle gegen den deutschen Herrn Bundestrainer antreten und ihm dann beweisen, was ihr könnt. Also macht das noch. Ihr habt hier noch ein bisschen Zeit. Morgen geht's ja erst los. Und da sind wir bei morgen und bei unserem Matchup der Woche.
Das Matchup der Woche.
Tommy, man sagt eigentlich, das Beste kommt zum Schluss, aber man könnte jetzt auch sagen, das Beste kommt zuallererst. Das NFL Kickoff Game, das morgen um 2.20 Uhr unserer Zeit, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag losgeht, lautet: Die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Das war übrigens das letzte AFC Championship Game in der vergangenen Saison. Damals haben die Chiefs mit 17-10 gewonnen, sind in den Super Bowl eingezogen und können jetzt, das ist das große Ziel, den Threepeat schaffen. Also dreimal in Folge den Super Bowl holen. Das ist noch keinem Team in der NFL gelungen. Ein großer Anreiz. Auf der anderen Seite kommen die Ravens jetzt mit Derrick Henry. Also ein ohnehin schon starkes Laufspiel traditionell in Baltimore ist jetzt vermeintlich noch stärker. Was meinst du? Es ist Woche 1, es ist das erste Spiel, aber was werden wir da morgen Nacht zu gucken bekommen?
Vielleicht ein paar Behind-the-Back-Pässe von Patrick Mahomes, die natürlich alle niemals gescriptet waren. Nee, es ist wirklich von den Spielplanmachern der NFL, die ja immer ein sehr, sehr feines Gespür haben, eine überragende Paarung, du hast es angesprochen, Derrick Henry, das erste Mal mit Lamar Jackson, darauf bin ich total heiß. Bei den Chiefs fehlt ja leider Marquise Brown, sonst wäre das Wide Receiver Core mit Xavier Worthy, der im Draft neu dazukam, Rashee Rice, der weiterhin dabei ist, trotz dieser Unfallgeschichte. Das wäre dann schon ein sehr, sehr cooles Line-Up, aber jetzt mal noch ohne Hollywood am Anfang der Saison. Aber ja, ich glaube, das wird ein richtig fettes, krachendes Eröffnungsspiel. Die Chiefs wollen natürlich den Threepeat, wollen natürlich gleich mal ihrem vielleicht größten AFC-Rivalen, letztes Jahr in den Playoffs war es zumindest so, zeigen, wer Herr im Haus ist und wer die AFC-Krone wiederholt. Und ja, man muss davon ausgehen, dass Andy Reid da viele sehr, sehr schöne Plays bereits aufgezeichnet hat und sie an vielem arbeiten konnten.
Tommy hat es angesprochen, Jan, auf dem Papier sind die Chiefs noch stärker geworden. Das sollte allen anderen Teams und allen Fans der anderen Teams irgendwie so ein bisschen Angst machen, oder?
Auf jeden Fall. Also beim AFC Championship Game habe ich noch gesagt, es liegt an Steve Spagnuolo, dass er Lamar Jackson und die Offensive der Ravens entzaubert. Dieses Mal würde ich sagen, ist es komplett andersrum. Also Lamar wurde so dominiert in dem Game, hat 4 Sacks kassiert, einen Strip Sack, Interception, er hatte nur 50 Rushing Yards, da war er eigentlich nur auf der Flucht, anstatt irgendwie designte Quarterback Runs. Es liegt diesmal wirklich an den Ravens zu sagen, wir müssen diese Chiefs Defense irgendwie aushebeln. Es gab einen krassen Fakt, fand ich, in dem Spiel, der damals gezeigt hat, wie die Ravens dominiert wurden. Waren noch 5 Minuten im dritten Viertel zu spielen. und da ging es um die Plays in der gegnerischen Hälfte. Da stand es 28-2 für die Chiefs. Also wie krass wurden diese Ravens wegdominiert. Die O-Line hat ganz klar verloren. Da müssen sie sich auf jeden Fall was überlegen, wenn sie die Chiefs heute Nacht knacken wollen. Aber man hat gesehen, wie es gehen kann letztes
Jahr. Morgen Nacht, nicht so hibbelig, Jan. Morgen Nacht.
Morgen Nacht. Ich kann es kaum erwarten. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht heute Nacht aus Versehen mir den Wecker stelle. Man hat es letztes Jahr gesehen, die Chiefs gegen die Lions, auch als Super Bowl Champion, Auftaktspiel daheim verloren. Also es ist nicht im Bereich des Unmöglichen.
Die letzten 3 Jahre hat der Super Bowl Champ sich schwer getan. Und wollte ich gerade anmerken, Detroit hat sie entzaubert in der ersten Woche. Das ist aber nun mal auch der Charakter der ersten Woche in der NFL. Wir können natürlich immer Rückschlüsse auf letztes Jahr schieben, aber so wie das Karussell sich dreht, ich habe komplett die Übersicht verloren, wer jetzt wer wo spielt, dass das eben auch alles relativ ist. Ja, die Ravens sind ein super Road-Team, die sind super auswärts. Das sind sie. Das ist ein Team, was das am besten handelt. Das brauchen sie auch. In Kansas City zu bestehen, ist grundsätzlich schwer. Und sie haben jetzt natürlich auch eine super Rush-Offense gehabt letztes Jahr. Und jetzt mit Henry kann das nur besser werden. Wird sich auch an ihrer Spielgestaltung sicherlich ein bisschen was tun dadurch. Und die O-Line der Ravens ist eben traditionell eine der größten und besten der Liga. Die machen ihre Hausaufgaben schon richtig gut da in Baltimore. Und jetzt auf ein Spiel zurück, das war ein super Spiel von Kansas City letztes Jahr. Und da haben sie entzaubert. Aber die Defense war auch eine sehr große Überraschung in dem Spiel für uns. Die Chiefs waren okay in der Defense. Die waren im Laufe des Jahres gut. Aber dass sie so abliefern gegen Lamar, war natürlich auch nicht zu erwarten. Von daher muss man sehen, wie sie sich in der ersten Woche jetzt wirklich tun. Und die Ravens bringen auch die Kelle mit. Das ist eins der physischsten Teams der NFL.
Frage an dich, Schuan, als Trainer. Beim letzten Duell hat den Ravens auch das Flaggenspiel das Genick gebrochen. Sie hatten 8 Penalties für 95 Yards gegen sie. Verzeihst du das als Trainer in den ersten Wochen noch eher? Oder sagst du irgendwie Vollstart, das darf einfach nicht passieren? Oder wenn da so neue Jungs gemischt dabei sind, sagst du, okay, du drückst vielleicht am Anfang mal eher ein Auge zu, als dann in Mitte der Saison.
Gut, Flaggen können immer verkrüppeln ein Spiel. 95 Yards, die musst du auch erstmal machen, um das zu kompensieren. Aber da ist jeder Trainer anders, aber ich glaube, jeder Trainer hat da ist ein Wunderpunkt bei jedem Trainer, besonders diese Unforced Errors, also Dinge, die du wie False Start, wie du gerade erwähnt hast, das sind Dinge, die kontrollierst du selber, das sind Unkonzentriertheiten und da habe ich null das macht mich wahnsinnig in einem Footballspiel. Dinge wie Kappeleien, wo man sich eben auch dann erwehren muss und so eine Sachen lasse ich dann schon eher durchgehen oder einen vielleicht Roughing the Passer, da du redest mit dem Defense Coach, wenn du nicht genau weißt, if in doubt, knock him out, ja, dann nimmst du vielleicht mal die 15 Yard mit, weil du nicht im vollen Tempo bremsen kannst, da tust du dir meistens selber weh. Aber Unforced Errors, und das waren einige davon in dem Spiel, das ist natürlich nicht akzeptabel. Und also das killt dich. Hat sie gekillt, gebe ich dir voll recht.
Tommy, du hast gesagt, Hollywood Brown wird fehlen bei den Chiefs. Clyde Edwards-Hilaire, der zweite Running Back der Chiefs, wird auch fehlen. Der ist auch mindestens die ersten 4 Wochen raus. Erwartest du ein Spiel, in dem die Ravens überwiegend auf dem Boden aktiv sind und die Chiefs überwiegend durch die Luft? Oder was meinst du, was wird das für ein Duell?
Also die Ravens sehe ich schon erstmal überwiegend auf dem Boden und bei den Chiefs, ich meine Isaiah Pacheco, diese kleinen strammen Schritte, das kann ich mir schon auch auf dem Boden gut vorstellen, aber der Pass Rush beziehungsweise die Run Defense der Ravens ist auch stark. Also ich glaube, Mahomes muss auch selbst mal die Beine in die Hand nehmen, um da die Lücken zu finden und dann wird er auch bei den Chiefs viel durch die Luft gehen müssen. Und ja, also die Ravens Defense, klar, Jan hat es angesprochen, die Chiefs-Defense extrem stark und hat die Ravens ein bisschen geowned, aber auch die Ravens-Defense kann extrem viel Schaden anrichten.
Ich hätte auch noch eine Frage an dich als Trainer, Schuan. Taylor Swift, mehr denn je, jetzt natürlich wieder in den Medien. Ich gehe davon aus, dass sie morgen Nacht auch natürlich im Stadion sein wird. Und jetzt gab es so Meldungen, Patrick Mahomes hat das, glaube ich, erzählt, dass Taylor Swift sogar Spielzüge designt hätte. Und dass sie die vielleicht dann auch zeigen. Also das ist schon ein bisschen drüber, oder?
Ja, das ist natürlich ein unfairer Bonus, den die Chiefs da haben, weil wir wissen alle, wie versiert Taylor Swift im Football ist. Aber Ist eine witzige Nebenstory, aber grundsätzlich denke ich mal, ist es für die Ravens wichtig, um nochmal auf deine andere Frage zurückzukommen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, vielleicht ein, zwei Turnover zu kreieren, was tierisch schwer ist gegen die Chiefs, und du musst diesen Zirkus einfach vom Feld halten. Patrick Mahomes kann dir nichts tun, wenn er auf der Bank sitzt und Gatorade trinkt, und das ist so ein bisschen, was sie jetzt können mit Henry. Sie müssen einfach auch time-consuming spielen, die Time-Management ist wichtig, und lass dich nicht auf einen Shootout ein mit diesem Juggernaut Kansas City Chiefs. Das ist eben das Wichtigste. Und dann kannst du eben auch Taylor Swifts Spielzüge vermeiden, die sicherlich Riesenprobleme bereiten werden.
Gut, dann legt euch doch mal fest, Jan, du darfst den Anfang machen. Was werden wir da für ein Spiel sehen? Wie geht es aus und warum?
Wir werden ein Spektakel sehen, was am Ende abermals wieder die Chiefs für sich entscheiden. Mahomes ist 4-1 gegen Jackson, Andy Reid ist 6-2 gegen Harbaugh. Die haben aus dem letzten Auftaktspiel gelernt und werden diesmal mit einem Sieg in die neue Saison starten.
Der Super Bowl-Fluch wird weiterhin da sein, und die Chiefs werden nach meiner Meinung 28-20 verlieren, enge Kiste. Aber sie werden weiterhin Probleme haben, ihren Zirkus in die Gänge zu bekommen. Und die Ravens werden Ausrufezeichen setzen zu Beginn der Saison und werden allen zeigen, dass sie wie immer legit sind und ein Contender.
Das sind sie auf jeden Fall, aber ich habe auch die Chiefs vorne und sagen 28-24 für Paddy Mahomes und Co.
Ja, ich mache das 3-1 komplett. Ich glaube auch, dass die Chiefs gewinnen. Schuan hat es vorhin gesagt, letztes Jahr haben sie verloren gegen die Lions, das war überraschend. Das passiert ihnen nicht nochmal, glaube ich. Ist aber die NFL, wer weiß, keiner weiß es. So ganz genau, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik.
Der Icebreaker der Woche.
Der Icebreaker der Woche. Na, wer wird das wohl sein? Genau, wir haben uns für Aaron Rodgers entschieden. Kurzer Rückblick. Letztes Jahr frisch zu den New York Jets gewechselt. Auch ein Monday Night Game. Sehr viel Epos, weiß ich noch. Im dunklen Himmel in New York ist er mit Amerika-Fahne ins Stadion gelaufen. Gänsehaut. Und dann passiert das Unfassbare. Nach gerade mal 4 Snaps reißt er sich die Achillessehne. Saison aus, dementsprechend eher mies ist die Saison, vergangene Saison auch für die Jets gelaufen. Jetzt soll er wieder fit sein und endlich dafür sorgen, dass die Jets wieder erfolgreicher werden. Die Jets waren zuletzt in der Saison 2010 in den Playoffs, also eine 14-jährige Durststrecke. Kein anderes Profiteam über alle Sportarten gestreckt wartet so lange auf eine Teilnahme in der Postseason, Schuan. Der ist ja jetzt nicht jünger geworden, Olle Rodgers, logischerweise, und kommt aus einer schweren Verletzung. Kann er jetzt perspektivisch und vor allem schon am Montag im Monday Night Game bei den San Francisco 49ers, zu denen er ursprünglich eigentlich mal wechseln wollte, er kommt aus Kalifornien, kann er jetzt zum Icebreaker für die Jets werden und perspektivisch endlich wieder Erfolg zurückholen in den Big Apple?
Das würde er natürlich gerne gegen die 49ers machen. Das nimmt er ihnen ja bis heute übel, dass sie ihn nicht gedraftet haben. Aber ich denke, dass er mit dieser Achillessehnenverletzung, die haben wir übrigens zwei mit Cousins, der ist ja auch jetzt wieder genesen. Das sind also Sachen, die mittlerweile in der NFL, ist das jetzt keine karrierebeendende Verletzung. Ich erwarte den vollen Aaron Rodgers. Interessanter Fun Fact, ob das Fun ist für Rodgers, weiß ich nicht, aber ihr wisst, dass der Leonard Williams, der für die Verletzung verantwortlich war, jetzt bei den 49ers ist und am selben Monday Night, eine Sache, da muss er mental mit klarkommen, dass er nicht denselben jungen Mann wieder treffen wird. Er ist ein erfahrener Mann, ich glaube, der wird auch jetzt endlich seine Vorschusslorbeeren, die er hat, ist ja einer der besten, legendärsten Quarterbacks der NFL. Und ich glaube, für uns alle wäre es gut, wenn er die Jets jetzt endlich mal, die einen super Kader haben, also die sind gut besetzt. Wenn der Captain an Bord bleibt, dann haben die eben auch mit einer der besten Defense-Reihen der Liga, ich glaube, zweitwenigsten Passing-Yards abgegeben letztes Jahr, plus die drittwenigsten Total-Yards. Das ist ja schon eine Nummer in der NFL. Und wenn du jetzt die Offense in die Gänge kriegst, dann wären die ein Problem, wie die Leute in der NFL immer sagen. They are a problem. Ja, und wenn ich mir so das Drama anschaue, Ayuk, Williams, komplett die Camps verpasst, da war auch viel Drama in San Francisco. Jetzt Pearsall, der da angeschossen wird, das sind alles so Dinge, die sind total abträglich für ein Spiel Monday Night gegen eine Jets-Mannschaft, die eben den Monkey on the Back hat und die müssen jetzt beweisen. Auch ein Robert Saleh wird eben jetzt mal abliefern müssen und jetzt gibt's keine Ausreden mehr, wenn Rodgers die ersten vier Spielzüge durchhält. Das ist immer die Frage. Aber ich glaube, die haben gute Chancen und es gibt auch noch einen Rekord zu brechen für Rodgers. Ich glaube, wenn er das Ding gewinnt, dann hat er 11 in Serie gewonnen. Monday Nights, dann könnte er als Starting durchspielender Quarterback. Dann glaube ich jedenfalls, dann kann er da auch noch sich wieder in die Bücher verewigen. Ich glaube, der kann das erledigen und ich sage ja auch, dass das eins meiner Spiele ist, wenn wir zu den Upsets kommen.
Ja, die Story ist da natürlich auch wieder grandios und Rodgers wäre ja so fast schon wieder in der letzten Saison zurückgekommen. Ich war heilfroh, dass es nicht ist, weil mit einem Achillessehnenriss, das ist einfach eine verdammt fiese Verletzung. Und jetzt glaube ich aber nach dem exakt einen Jahr und eine Vorbereitung, die er ja auch in Ägypten verbracht hat und alles Mögliche. Ich glaube, der ist fit, der ist heiß und jetzt kommt auch die Revenge-Season und die Jets haben jetzt diesmal ja auch endlich an der O-Line was gefixt und mit Tyron Smith einen ganz erfahrenen Left Tackle geholt, der natürlich auch immer so Verletzungsgeschichten hat, aber dahinter jetzt Olu Fashanu gedraftet in der ersten Runde. Also da sind sie jetzt deutlich, deutlich besser aufgestellt. Dann noch mit auf der rechten Seite Morgan Moses als Tackle, Elijah Vera Tucker, der jetzt auf Guard rutscht. Da sind die Jets jetzt schon im Vergleich zu den Vorjahren deutlich besser und ich glaube, sie können auch Rodgers jetzt da gerade in der Luft halten und nicht mehr direkt nach vier Plays am Boden.
Er muss uns da schon Antworten liefern. Ihr habt's gesagt, er ist 40 Jahre, er hat sein letztes NFL-Spiel im Januar 2023 gemacht. Selbst wenn du viermal MVP geworden bist, wie kannst du diese lange Pause wegstecken? Er hat kein Preseason-Game gespielt. Er sagt, der Preseason ist kein echter Football, hat er komplett weggelassen. Sie hatten drei gemeinsame Trainingscamps mit den Giants, den Falcons und den Panthers, glaube ich. Also er hat schon auch mal ein paar andere Verteidiger vor der Nase gehabt als nur mit seinen eigenen Leuten. Aber es ist natürlich was ganz anderes im Trainingscamp, da irgendwie Snaps zu sehen und jetzt am Montag bei den 49ers auswärts mit Bosa und so weiter vor der Nase. Da, ihr habt es angesprochen, auch die mentale Seite, wie er das hinbekommt. Bin sehr gespannt, ob da ein bisschen Rost zu erkennen ist, gerade am Anfang, oder ob er mit einem Snap direkt wieder der Alte ist.
Dann legt euch doch mal fest, um diese Frage des Icebreakers final zu beantworten, Schuan. Wir gehen davon aus, wir hoffen es, wir wollen es ja auch alle sehen. Aaron Rodgers bleibt verletzungsfrei und ist einigermaßen fit nach diesem Achillessehnenriss. Hat er mit 40, ist noch im Tank, die New York Jets wieder aus diesem jahrzehntelangen Tal rauszuholen? Was meinst du?
Ich glaube schon. Also auf jeden Fall kurzfristig kann er. Wir reden ja immer über Windows, die offen sind in der NFL. Das ist jetzt das Window der Jets. Wie lange das offen ist und sie dieses Talentpool halten können, ist die Frage. Aber ich glaube, das ist schon der richtige Mann dafür. Nennen wir einen anderen auf dem Markt, der das machen könnte. Das ist er. Und sie müssen eben auch erst zum Erfolg erfolgreich sein, verdammt, weil das war eben auch ein risikobehafteter Deal, den sie mit ihm gemacht haben. Bis jetzt hat sich das überhaupt nicht ausgezahlt und man redet jetzt schon über einen der schlechtesten Deals und Busts, die man als Mannschaft machen konnte. Diese Stimmen kann er verstummen lassen, indem er jetzt rauskommt und die 49ers, die ja auch ein bisschen angeschlagen sind, die ja auch, wie gesagt, ich weise nochmal auf das Drama hin, was da passiert, das geht an der Mannschaft nicht einfach so vorbei. Wenn du sie kriegst, kriegst du sie jetzt. Und das wäre natürlich ein wahnsinnig cooles Ausrufezeichen für alle Jets-Fans und auch für Aaron Rodgers. Ich mache mir da nicht so eine Gedanken, Jan, dass er da jetzt der Junge ist so erfahren. Die größten Spieler, die haben teilweise in der Vergangenheit im Eistank gesessen die ganze Woche und haben dann abgeliefert am Wochenende. Also die Jungs wissen schon, in dem Alter mit dem Protégé und dem ganzen Kram drumherum ist der Mob. Der braucht jetzt nicht ein Preseason-Spiel machen, um reinzukommen.
Ich gehe teilweise mit. Ich sage, dass er im Laufe der Saison zum Icebreaker wird und dann die Jets endlich mal wieder in die Playoffs einziehen. Am Montag glaube ich aber noch nicht dran. Da glaube ich, dass die 49ers ihrer Favoritenrolle auch mit den ganzen Nebengeschichten gerecht werden. Sie haben einfach eine Top-Offense mit Deebo Samuel, mit Kittle, mit Ayuk. Ich glaube auch, dass der jetzt heiß ist, seinen Vertrag zu rechtfertigen mit CMC, der zwar noch ein bisschen angeschlagen war, jetzt auch wieder fit ist. Sie haben in der Defense so viele Spielmacher, die einem das Leben schwer machen können. Also ich sehe die 49ers am Montag noch vorne und danach geht der Rodgers-Train los.
Ja, das sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Und ich glaube, der Football-Gott, wenn es ihn denn gibt, wollte die Jets-Fans jetzt einfach noch mal ein bisschen ärgern letzte Saison, also ein bisschen arg und vielleicht auch zu sehr. Und jetzt wird's für die Jets eine ganz andere Saison, weil man darf auch wirklich die Jets-Defense nicht vergessen, die ja da letztes Jahr ohne Quarterback immer noch einige Spiele gewonnen hat, also dem ganzen Team. Und klar, diese Haason-Reddick-Geschichte gibt's, aber auch da wird's, glaube ich, eine Einigung geben, weil sonst ist es auch ein Gesichtsverlust für die Jets. Also ich glaube, da ist der Spieler diesmal in der besseren Position. Ich glaube auch, dass die 49ers diesmal noch ein Stück zu groß sind und ein Stück zu gut. Sehe knapp vorne, aber ich meine, es ist ein Top-Duell und die New York Jets in einem Top-Duell gegen einen Super Bowl-Favoriten, das ist ja schon auch mal eine Nachricht.
Schon hat es eben schon gespoilert. Wir machen einen kurzen Sprung schon mal zu den Upset-Picks, weil du gehst da, das passt jetzt gerade ganz gut, du gehst da konträr mit. Du glaubst, dass die Jets tatsächlich gewinnen in San Francisco. Hat das auch was mit Breece Hall zu tun, dem Running Back, der auch verletzt war letztes Jahr, jetzt aber auch wieder am Start ist?
Na klar, also ich sage nochmal, es ist der Moment jetzt, wo sie das machen können und klar, man sucht natürlich immer so die wo schwächelt der Gegner und die 49ers sind eine tolle Organisation und es ist immer sehr, sehr schwer, irgendwelche Ansätze zu finden, wo du dich dran hochziehen kannst. Aber jetzt hast du sie durch die Holdouts, durch diese ganze, das Drama von PSL. Du hast viele Dinge, CMC verletzt gewesen. Mal sehen, ob er wirklich fit ist. Und ich glaube immer an so die Momente. Wir reden im Football immer über Momente. Das ist jetzt der Moment des Spiels. Den sollten sie jetzt genießen. Seize the moment. Und das ist der Moment, wo die Jets das hinkriegen können. Und ich tippe auf ein 24-21. Und ich glaube, das wird dann auch die 49ers, denke ich, eher dann stärken. Die werden dann erschrecken. Die werden sagen, oh Mist. Und dann werden die Jets und die 49ers, glaube ich mal, overall alle beide eine sehr gute Saison fahren.
Jetzt stellt euch mal vor, die Chiefs verlieren morgen Nacht gegen die Ravens, die 49ers Montag gegen die Jets. Also die beiden Super Bowl Teams würden mit einer Niederlage starten. Was dann schon wieder los ist, das ist dann schon wieder Overreaction Tuesday an der Stelle. Oh ja. Mal schauen. Das war der Icebreaker. Wir machen einen weiteren kurzen Break und zwar geht's jetzt um euch. Vergangene Woche zum 100. Folgenjubiläum von Icing the Kicker haben wir ein kleines Gewinnspiel gestartet. Ihr konntet insgesamt 10 NFL-Kalender vom Kicker bekommen. Und jetzt hier live, in Anführungszeichen, im Podcast ermitteln wir die Gewinner und Gewinnerinnen. Danke an alle, die mitgemacht haben. Wir haben teilweise tolle, lobende Worte von euch bekommen. Das bedeutet uns eine Menge und gibt uns noch mehr Motivation, die 200. Folge zu schaffen. Ich habe mich entschieden, also ihr habt per Mail geschrieben, ihr habt per Social geschrieben. Ich ermittle jetzt 5 GewinnerInnen per Mail und 5 per Social. Los geht's per Mail. Ich scroll hier jetzt gerade mal durch die ganzen Mails, gucke weg, stopp. Peter Heil. Peter, du hast auf jeden Fall einen Kalender gewonnen. Wartet kurz, jetzt switche ich rüber zu Social, Instagram auf den Post, fahr auch hoch und runter. Herr Müller 81, auch du hast gewonnen. Herr Müller 81, wieder zurück zur Mail.
Gratulation.
Felix Dressler, du hast uns eine Mail geschrieben, auch du bekommst einen Kalender. Während ich hier rüber switch, sage ich schon mal, wir kommen aktiv auf euch zu. Wenn ihr uns eine Mail geschrieben habt, dann antworten wir euch und erzählen euch, wie ihr an den Kalender kommt. Wenn ihr auf Social was gepostet habt, dann bekommt ihr eine DM von uns. Also ihr müsst nichts machen, wir kommen auf euch zu. Socialspeedy.nübel, auch du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Zurück zu den Mails. Michael, da sehe ich keinen Nachnamen, aber deine Mailadresse ist mics84. Vielleicht fühlst du dich hiermit angesprochen. Auch du hast gewonnen. Zurück zu Instagram. Gabriel_B.03. Gratulation. 3 müssten wir noch haben. 4 müssen wir noch haben. Einmal zurück zur Mail. Sünke. Auch du hast hier keinen Nachnamen geschrieben. Deine Mailadresse ist 12sec, also 12 Sekunden offenbar. Vielleicht fühlst du dich, hoffentlich fühlst du dich angesprochen. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Social sind wir jetzt bei h.scholz_basler_versicherung. Auch du hast gewonnen. Gratulation. Noch eine Mail schnell Peter, oh, noch ein Peter. Peter Kaiser, auch bei dir hat die Glücksfee Stopp gesagt. Und jetzt nochmal eben zu Social. Raphael-MR.19. So, das müssten 10 gewesen sein. Ich weiß nicht, ob einer von euch mitgezählt hat. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Ihr 10. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ihr bekommt eine Nachricht von uns und dann geht der Kicker NFL-Kalender ASAP zu euch. Habe ich soweit alles richtig gemacht, Jan? Hast du das begutachtet? Warst du aufmerksam?
Du warst die perfekte Losfee und hast alles perfekt erklärt.
Sehr gut. Also, dann haben wir das auch. Wir schreiben euch an und kommen jetzt zu unserer nächsten inhaltlichen Kategorie.
Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
Auch darin geht's um euch. Ihr wisst das, ihr kennt das Spiel immer montags in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei. Fragen wir euch nach eurem Input. Diesmal haben wir es allgemein gehalten. Was wollt ihr wissen kurz vorm Saisonstart? Wir haben einige Nachrichten bekommen. Danke dafür. Unter anderem haben wir uns für eine Frage entschieden von Reinhaus Ultra. Allein schon des Händels wegen, finde ich großartig. Also der Reinhaus Ultra fragt, welche Head Coaches, Tommy, sitzen direkt auf dem Hot Seat? Das sind eine ganze Menge, oder?
Da habe ich tatsächlich einige. Ich bin ja als Falcons-Fan bekannt, nicht so sehr auf die Saints zu stehen oder an die Saints zu glauben. Und Dennis Allen, auch in seiner Außendarstellung, wirkt für mich von Anfang an, als wäre er auf dem Hot Seat. Und ich sehe da auch bei den Saints nicht wirklich eine positive Entwicklung. Mike McCarthy ist mir da auch direkt eingefallen, der bei den Cowboys auch immer angezählt ist. Da kann Schuhan vielleicht gleich noch als leidgeplagter Cowboys-Fan das näher ausführen. Bei den Giants habe ich mich auch gefragt, wie sehr da Brian Daboll noch im Sattel sitzt, der ja auch schon Coach des Jahres war, aber die letzte Saison eine massive Enttäuschung. Und noch ein NFC East-Team, weil es letztes Jahr eben auch so katastrophal war. Was ist eigentlich mit Nick Sirianni? Das habe ich mich auch gefragt, weil da ging ja auch so viel schief und diese ganze Coordinator-Geschichte, also da gerne auch mal eure Meinung, würde mich interessieren, weil der Saisonstart, also davor in der Saison den Super Bowl erreicht, fast gewonnen, war ja eine extrem knappe Geschichte, dann dieser grandiose Saisonstart und dann sind sie aber sowas von eingebrochen, also ja, was macht der eigentlich?
Ja, erstmal ist er nicht sehr beliebt in Philadelphia, ist bekannt, dass Nick Sirianni als jemand ist, der auch in der Fangemeinde nicht sehr beliebt ist, jemand, der links und rechts anstößt und ich glaube, deine Tage sind gezählt, der hat auch einen Ferrari unterm Hintern und muss den jetzt mal in die Gänge kriegen und Brian Daboll, gebe ich dir voll recht, Giants, man munkelt auch, dass diese In-Season oder Off-Season kommt, diese Hard-Knock-Sache da, die lief ja irgendwas noch bei HBO, da sind so Clips auf YouTube zu finden, da hat er auch nicht so gut ausgesehen. Das ist auch jemand besonders mit dem großen schwarzen Schatten, der über dem Giants hängt, das ist nämlich Belichick, der sicherlich jetzt händeringend einen guten Job sucht und ich habe schon, glaube ich, vor einem Jahr habe ich euch gesagt, der wird da enden. Das ist der Franchise, wo wir ja seinen Film gesehen haben, die Doku über Belichick, wo er durch die Gänge läuft und weint, weil er das die Zeit so toll war bei den Giants. Auf jeden Fall ist er emotional geworden in dem Film und das sagt, also das ist alles, was ich wissen muss. Der Mann wird bei den Giants ein riesen Damoklesschwert über Daboll sein. Und das ist der Erste, der geht, glaube ich, mit Sirianni, sicherlich auch jemand, der jetzt abliefern muss. Und Daboll mit Jones als Quarterback, der in seinem letzten Vertragsjahr ist, der ja da ultimativ dafür verantwortlich ist, was da läuft, gilt ja als Offense-Guru. Der muss jetzt, ja, Barkley weg. Das sind natürlich alles Dinge, die ein Thema spielen. McCarthy in Dallas, das ist ein Dead Man Walking für mich, jemand, der schon eigentlich weg sein sollte. Das ist jemand, der, warum auch immer, vielleicht will sich Jerry Jones das nicht mehr antun oder hatte keine Lust, sich um diese Personalie zu kümmern. Das ist jetzt mal salopp gesagt. Da gibt es sicherlich vertragliche Sachen und auch vielleicht eine Ermangelung an Leute, die man haben kann oder wollte. Ich glaube mal, Peyton ist ja dann in Denver gelandet. Dann muss man sehen, was da so an Leuten und Optionen da ist für Dallas. Also der Jerry Jones ist ja dann nicht bekannt dafür, dass er jetzt ad hoc dann den Coach rausschmeißt, sondern er hängt ja sehr relativ lange auch an Assistant Coaches. Ich erinnere euch an den ehemaligen Head Coach, der lange OC war. Ich habe vergessen, wie der heißt, der dann auch ein Head Coach Gehalt bekommen hat, damit er bleibt in Dallas. Ja, das sind so Sachen, die drei Jungs sind die mir eingefallen sind. Allen weiß ich nicht bei den Saints. Der hat natürlich von der Außendarstellung ist er natürlich katastrophal, war er aber schon immer, war auch schon bei den Raiders, war er, der ist jetzt nicht jemand, den du nach vorne schiebst und sagst, du bist jetzt das Face of the Franchise, aber er ist natürlich ein super Coach, der kennt sich in der Defense aus und der ist sicherlich jemand, der den Job gut erledigt, ob das als Position Head Coach sein sollte, da bin ich bei dir, Thomas, da kann man vielleicht nach außen raus einen besseren Repräsentanten haben, was ja eine große Rolle in der NFL spielt. Aber mal sehen, wie er abschneidet. Da müsste der schon echt in Abgrund fallen, um da wegzukommen, nach meiner Meinung.
Ich schmeiß noch zwei Namen in den Raum. Zum einen Matt Eberflus bei den Bears, der letztes Jahr schon mit 2-7 gestartet ist. Jetzt hat er einen ganz anderen Kader zur Verfügung. Also so einen Start sollte er sich nicht noch einmal leisten. Und ein bisschen eine persönliche Note mit drin. Sean Payton bei den Broncos, der bis jetzt auch nicht das geliefert hat für seinen fetten Vertrag, was man sich da versprochen hat, mit der ganzen Russell Wilson-Klamotte und so weiter. Finde ich auch, dass er in keinster Weise diesen Riesenvertrag bisher gerechtfertigt hat. Und wenn das nochmal schief geht, werden da auch die Gedankenspiele starten, ob der wirklich der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt für diese Position bei den Broncos ist.
Wenn ich euch jetzt richtig aufmerksam zugehört habe, ist der Name Robert Saleh nicht gefallen, richtig? Was sagt ihr denn dazu?
Sind.
Ja, also Schuren klammer ich jetzt mal aus, weil der geht ja davon aus, dass die Jets am Montag gewinnen abliefern,
deswegen wird da kein Thema sein.
Ja, deswegen frage ich jetzt nur oder spreche ich nur Jan und Tommy an. Aber der hat doch auch Maximaldruck, also wie Matt Eberflus. Also der muss mit dieser Mannschaft jetzt in die Playoffs kommen, sonst ist er meiner Meinung nach schnell weg, genau wie GM Joe Douglas, oder Jan?
100%. Wir hatten ihn ja eben schon beim Monday Night Game angesprochen, deshalb. Er ist bei mir am Zettel, jetzt habe ich ihn nicht nochmal extra angesprochen, aber der Owner Woody Johnson hat schon im Februar gesagt, dieses Jahr müssen wir liefern, dieses Jahr müssen wir angreifen, er will nicht nochmal so eine katastrophale Offense sehen wie im letzten Jahr. Also die Offense muss liefern, Aaron Rodgers muss liefern und Robert Saleh natürlich als der dann am Hot Seat sitzt, der muss genauso liefern. Also der Erfolg muss jetzt kommen, da ist kein langfristiger Plan, sie haben jetzt den Kader und wenn das nicht klappt, dann wird's auch für Robert Saleh eng.
Also halten wir fest, viele Namen wurden jetzt gerade in den letzten Minuten genannt. Also für einige Head Coaches ist es schon, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist, sehr ungemütlich auf ihrem Stuhl und viele stehen maximal unter Druck. Schauen wir mal, Schuhan hat es gesagt, bei den Cowboys ist es so, in der NFL aber eigentlich ja generell, da werden nicht so schnell Trainer entlassen wie zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga. Aber mal sehen, wer es dieses Jahr als ersten erwischt. Tommy, dann haben wir noch eine Frage bekommen von Martha Munkel. Wird die Dolphins O-Line ein größeres Problem als gedacht? Was meinst du?
Tja, was ist gedacht? Und die Frage würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne an den Coach weitergeben. Da spiele ich mal den Joker und würde mir gern vom Coach erklären lassen, was eigentlich beim O-Line-Spiel der Dolphins so los ist.
Tja, das ist eine gute Frage. Ich bin kein Dolphins-Fan und ich habe jetzt nicht wirklich verfolgt, ob sie empfindliche Abgänge hatten oder nicht. Das tut mir leider leid, aber die Dolphins, Jan, vielleicht hast du da mehr Informationen, aber grundsätzlich müssen wir da nicht drüber reden, dass das O-Line-Spiel für einen Contender und jemand, der weit hinaus will, natürlich eine Grundlage ist, besonders für das Spiel von McDaniels, der Head Coach, der ja auch da sehr kreativ ist und ja und Tour eben auch Zeit verschaffen muss. Ist immer die Achillesferse, ist immer ein Thema. Jan, erzähl mal, was ist denn bei Miami passiert in der Offensive Line?
Also ich kann mal zwei Namen in den Raum werfen, dass sie zum einen Guard Robert Hunt verloren haben und zum anderen Connor Williams, den Center, der, als er noch fit war, ein sehr, sehr guter Spieler war, sich dann leider das Kreuzband gerissen hat, jetzt einen neuen Start bei den Seahawks versucht. Aber ich sehe da schon auch eine Problemzone. Allerdings muss man auch sagen, es war letztes Jahr auch schon eine Problemzone. Da ist es einfach nicht so aufgefallen, weil Tua halt einfach seinen Quick Release hatte, die Bälle schnell losgeworden ist. Du hattest eben den Speed, dass Hill, dass Waddle einfach nicht lange gebraucht haben, sich da ein bisschen Platz zu verschaffen, damit der Ball eben ankommt. Aber ja, ich sehe das tatsächlich ein bisschen so wie der User, der das ja schon so ein bisschen unterschwellig in den Raum wirft, dass die O-Line auch dieses Jahr wieder ein Problem werden könnte. Und sie haben halt auch im Draft nichts gemacht, muss man auch dazu sagen.
Ja, und ein Hand, der ist ja wohl in Carolina oder so, dass der natürlich, dem muss ersetzt werden. Da. Und wenn das natürlich nicht passiert, das ist ja immer die Krankheit der Cowboys, die dann immer denken, man kommt damit durch. Aber dann wird's ein Problem, natürlich. Gerade so ein Team, was ja sonst bärenstark besetzt ist, klar, ist das immer ein Problem, um die Frage zu beantworten. Das kann die Achillesferse sein, das kann ein Problem werden, wenn da nicht adäquat ersetzt wird und wenn sie nicht aktiv in der Draft waren und Free Agency, dann wird's ein Problem.
Und vor allem ja auch ein Risiko, ne? Also wenn du einen Quarterback hast mit Tua, der schon eine Historie hat mit Gehirnerschütterung, mit schweren Gehirnerschütterungen, dann ist das natürlich auch immer ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn da zu schnell durchgebrochen wird und die gegnerischen Verteidiger die Hände, was auch immer, an Quarterback haben. Ich habe dich jetzt als Jets-Believer abgestempelt, Schuan. Werden denn die Jets auch deiner Meinung die Division gewinnen oder siehst du da schon die Dolphins stärker?
Das steht und fällt mit dem Quarterback-Play. Das ist für mich ist das letzte Puzzleteil. Sie haben die Defense, die Jets. Sie müssen jetzt einfach, brauchen jetzt den Anführer. Und wenn einer nicht die besten Mitspieler um sich herum haben muss, um Erfolg zu haben, ist es Aaron Rodgers. Das hat er seine Karriere über in Green Bay bewiesen. Und wenn er daran anknüpfen kann, dann ist alles möglich. Ja, aber die Dolphins sind schon ein Riesendolphin da im Süden und die wird schwer sein. Die sind einfach noch ein Stück weiter voraus in ihrer Entwicklung. Und wie gesagt, sie haben eben die Quarterback-Position jetzt mit einem fetten Vertrag auch wieder stabilisiert. Das heißt, die sind jetzt einen Schritt weiter und da ist die große Unbekannte bei den Jets. Aber vom Potenzial her, gut, davon kann man sich in eine Potenzial ist eben vergänglich, aber das ist da. Also ich bin ein Believer in die Jets. Ich mag auch die Jets eigentlich, weil sie Blue Collar sind und weil sie eben auch eine coole Fanbase haben. Aber am Ende des Tages ist das ein brutales Geschäft und die Dolphins sind für mich noch eine Nase voraus, wenn alles läuft und die O-Line hält.
Ja, bei Quarterback Play in der AFC East will ich auch bitte nicht die Bills vergessen wissen, weil Josh Allen ist einfach für mich da der beste Quarterback. Da kann Aaron Rodgers noch so gut zurückkommen, aber Josh Allen ist aktuell der Bessere und kann dieses Team tragen. Natürlich haben die auch Abgänge und natürlich sitzt auch Sean McDermott als Head Coach auf einem Hot Seat. Den haben wir jetzt vorhin auch nicht erwähnt, aber für den könnte es auch eng werden. Aber klar, also ich will da auch oder sehe da weiterhin einen Dreikampf tatsächlich in der AFC East. Und das ist eine wahnsinnig enge und geile Division.
Du hattest dich vorhin noch zu der O-Line gemeldet, Jan. Du hast nicht geschnipst, deswegen habe ich es nicht mitbekommen.
Alles gut. Ich glaube, ich wollte nur noch mal beim Draft konkretisieren, dass sie auf der Guard-Position nichts gemacht haben, bevor da irgendeine wütende Mail kommt, dass ja doch irgendwas gemacht wurde. Also die Guard-Position haben sie bewusst im Draft nicht nachgerüstet.
Gut. Eine Frage von euch wollen wir hier noch mit reinnehmen. Die geht so ein bisschen weg vom NFL-Saisonstart, aber ich finde sie spannend, Schuan. Vielleicht kannst du da versuchen, eine Antwort zu finden. Und zwar fragt Tristan_Seid, warum schöpfen nicht alle Teams ihr Cap-Space aus? Also es gibt ja ein Regularium, Summe X, mehr darf nicht ausgegeben werden. Man würde jetzt vermuten, alle kratzen da mehr oder weniger an der Null, um das Bestmögliche rauszuholen. Ist es aber in der NFL nicht so. Also es gibt Teams, die haben da noch durchaus Kapital auf ihrem Festgeldkonto. Ist das dann schon perspektivisch, dass man so ein bisschen Geld zurückbehält, um vielleicht zukünftig das investieren zu können in neue Spielerschuhen? Oder was meinst du, was ist die Taktik dahinter bei einigen Teams?
Na, muss es ja sein. Es muss ja irgendwelche perspektivischen Planungen sein, Rückhalt für andere Sachen. Die wissen, wann die Verträge auslaufen, die wissen, wann bestimmte Dinge fällig sind, wann die Deadlines sind. Und da werden sicherlich einige Teams, das ist alles perspektivisch. Also allein die Frage verwundert mich jetzt gerade. Die denken natürlich Jahre voraus. Die wissen, wie die Laufzeit ihrer Verträge ist, was da auf sie zukommt. Und das diktiert im Endeffekt die Sprünge, die sie in ihrer Salary Cap machen können. Da bin ich nicht gut genug drin, um zu wissen, ob man jetzt wirklich besser aufgehoben ist, wenn man auf die Null zusteuert und wirklich diesen Topf leer macht. Oder nicht. Ich denke mal, alles, was perspektivisch ist und so ein bisschen auch die Zukunft so ein bisschen sichert, gerade im Halten von Superstars ist das tierisch wichtig, finde ich, ist schon eine schlaue Sache. Und es gibt genug Kamikaze-Teams. Also das auf Null hinarbeiten und die Salary Cap ausschöpfen, ist kein Prädikat für besonders gutes Business sein. Also das nicht unbedingt. Das kann eben auch jemand sein, der einfach Kamikaze loslegt und einfach Win or Bust geht. Das haben wir sehr oft in der NFL. Wir kümmern uns um die Rechnungen dann in der Zukunft, später dann. Und da haben einige Vereine echt Lehrgeld bezahlt und nicht jeder Salary Cap Manager innerhalb des Managements der NFL-Teams ist ein guter. Da gibt es ein paar sehr, sehr gute Leute und auch ein paar sehr ja, sagen wir mal so, sehr, sehr engstirnig, die nicht weit genug schauen als ihr Tellerrand oder bis zur nächsten Ecke.
Also die Saints fahren da ja schon gefühlt seit Jahren, fast Jahrzehnten, irgendwie eine ganz andere Taktik und also kratzen wirklich immer mindestens an der Null, sind lange im Minusbereich und dann erst, wenn es drauf ankommt, schüpfen sie nochmal kurz so gefühlt auf die 1-Cent-Marke, um im grünen Bereich zu sein. Jan, ich habe jetzt mal nachgeguckt, die Browns haben aktuell 50 Millionen Cap-Space, die 49ers 49 Millionen, also eine ganze Menge, die thronen da ganz am Anfang. Ganz unten stehen unter anderem die Broncos, Ravens, Falcons und Panthers, die haben offenbar alles jetzt schon investiert. Browns und 49ers, finde ich überraschend, hättest du damit gerechnet?
Nee, tatsächlich nicht. Bei den 49ers spielt es bestimmt auch eine Rolle, dass da halt der Quarterback gerade einen absoluten Minimumvertrag hat und der dann im nächsten Sommer seinen fetten Vertrag in die Tasche bekommen wird. Schuren hat es gesagt, dass genau dieser Punkt, dieser Weitblick, wer muss im nächsten Jahr bezahlt werden. Teilweise finde ich auch, wenn du einen Need hast auf einer bestimmten Position und du hast aber eben nicht den Spieler, der dir jetzt weiterhilft, dann ist es vielleicht auch mal schlau, ein bisschen Cap einzusparen und dann vielleicht mal im Laufe der Saison zu gucken Richtung Deadline, wer ist denn noch da? So ein Xavier Howard hat aktuell noch kein Team, vielleicht verletzt sich irgendein Cornerback. Also bin ich ganz dabei, dass es vielleicht auch eine schlaue Sache ist, sich vielleicht so eine Hintertür für die laufende Saison oder aber halt für die nächsten Jahre offen zu halten.
Also wenn man bei Over the Cap mal auf die nächste Saison dann switcht, also die Liste, die du gerade vorgelesen hast, Kutsche, die habe ich auch, aber wenn du auf die nächste Saison schaust, sind die Browns mit 66 Millionen im Minus. Also ich glaube, da kickt dann einfach dieser Deshaun Watson-Vertrag komplett rein. Also da wird dann gerade diese Lücke gelassen, aber für nächstes Jahr sieht's dann da sehr dunkelrot aus und die Saints, du hast es eben angesprochen, haben dann da minus 95 Millionen. Also dieses ewige
Wahnsinn, ja.
Deals in die Zukunft schieben, Signing-Bonus direkt zahlen, damit die Gehälter dann sich anders strukturieren, da sind die Saints wirklich die Großmeister und ich denke mir jedes Mal wieder, sie schaffen es nicht, aber anscheinend schaffen sie es doch oder die Wirtschaftsprüfer schauen nicht genau hin, aber ich glaube, da ist die NFL schon extrem dahinter, dass da mit den Zahlen, also gerade bei den Ownern, wenn es ums Geld geht, da sind sehr heiß. Also da werden die Zahlen schon stimmen, aber die Saints haben da tatsächlich ziemlich gute Jongleure, was den Cap Space angeht.
Die Saints sind der FC Barcelona des American Football.
So sieht's aus. Auf jeden Fall eine spannende Frage. Danke, Tristan. Also stellt uns auch gern Fragen über den Tellerrand hinaus. Generell gilt, ihr sollt Teil dieses Podcasts sein. Also nutzt die Chance, ab montags immer zum Wochenstart auf Instagram uns eure Fragen zu schicken. Dann könnt ihr hier aktiv Einfluss nehmen auf diesen Podcast. Einen haben wir noch.
Achtung, Achtung, Upsetting.
Da würde ich mir was wünschen. Es geht um Upset-Picks, also Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben könnte. Tommy, ich würde dich bitten, den Anfang zu machen. Ich würde dich aber auch bitten, weil mir ist aufgefallen, wenn man jetzt mal auf alle Spiele guckt, die jetzt kommen in Woche 1, also die NFL ist einfach das Beste seit geschnitten Brot. Ich finde, in jedem Spiel steckt irgendwie eine geile Geschichte. Also sagt mir doch mal zum einen, auf welche Storyline ihr euch in Woche 1 besonders freut, weil wir hätten jetzt auch noch über Russell Wilson sprechen können, über Kirk Cousins sprechen können, über die beiden Rookie-Quarterbacks sprechen können. Also steckt so viel drin, Tommy. Deswegen sag mir mal, was deine Lieblingsstoryline ist in NFL Woche 1 und verrat uns dann bitte deinen Upset-Pick.
Also meine Lieblingsstoryline, da bin ich natürlich auch mit der Fanbrille ausgestattet, ist aber dann tatsächlich Russell Wilson und eben wie der neue Falcons-Pass-Rush, ja, richtig gehört, die Falcons haben jetzt einen Pass-Rush, wie der Russell Wilson vor die Probleme stellen wird. Einer der meistgesackten Quarterbacks der letzten Jahre und jetzt will ich mal sehen, wie das die Falcons hinkriegen und natürlich will ich auch Kirk Cousins jetzt sehen und ja, einfach wie diese neue Falcons Formation mit Raheem Morris, von dem ich auf den ich große Stücke halte, wie die so funktionieren. Und bei meinem Upset-Pick bleibe ich in der NFC South. Allerdings glaube ich eben, dass die Bucks da verlieren, weil mich diese Storyline mit Rookie-Quarterback, erstes Spiel, erster Sieg, auch total anlacht. Und ich glaube, Jaden Daniels, Nummer 2-Pick im Draft, wird da einfach auch ein tolles Debüt erleben. Head Coach Dan Quinn hat sich da in Washington, finde ich, so ein bisschen unterm Radar so eine Truppe aufgebaut aus wahnsinnig erfahrenen Leuten. Also da ist Zach Ertz dabei, da ist ein Bobby Wagner dabei, Frankie Louvu. Das sind echt spannende Leute dabei, die alle in die Jahre gekommen sind und jetzt aber, glaube ich, nochmal zeigen wollen, dass sie eben noch nicht zum alten Eisen gehören, sondern da noch dabei sind. Und Terry McLaurin will mal mit einem richtigen Quarterback spielen und der ist, glaube ich, Jaden Daniels. Deswegen Ich glaube nicht, dass die Commanders jetzt irgendwie von 0 auf 100 gehen, aber ich kann mir vorstellen, so für die Storyline, Woche 1 ein Sieg bei den Bucks in Florida, das ist drin. Und für mich aber auch ein Upset.
Da würde ich dir nochmal gerne den Ball zuwerfen, Schuan. Letztes Jahr hatten wir Bryce Young als First Overall Pick, CJ Stroud. Young war letztlich wahrscheinlich eine Enttäuschung, was auch an seinen Mitspielern lag. CJ Stroud, die positive Überraschung. Wenn wir die jetzt als Schablone auf Caleb Williams, First Overall Pick, legen und Jaden Daniels. Wer meinst du von diesen beiden wird eher der CJ Stroud, wer wird eher der Bryce Young?
Oh, schwierige Frage, aber wenn man, also ich bin ein großer Caleb Williams Fan, ich habe mir auch diese Hard Knock Sachen angeschaut und alles, so wie er sich gibt und so, und der ist schon nicht so ein typischer junger First Round Pick, der ist schon ein gesettelter Typ, der ist auch finanziell schon vorher abgesichert gewesen durch die NIL-Deals im College, ist er schon Millionär. Das heißt, da kommt jemand, der muss die NFL nicht haben. Das hat man auch in seiner ganzen Gebaren und wie er mit dem GM gesprochen hat während der Draft. Das wirkte alles sehr abgeklärt. Sehr, sehr, ihr braucht mich, ich brauche nicht euch wirklich für mein Leben. Und das kommt durch. Ich glaube, dass das Drumherum ist auch besser in Chicago, die ja dann am Ende wieder erwarten, okay, Defense gespielt haben letztes Jahr. Und wenn das alles so zusammenbleibt, die haben, was haben sie? Zwei, DJ Moore und Keenan Allen, das sind zwei 1200-Yard-Receiver vom letzten Jahr, die sie jetzt plötzlich in ihren Reihen haben, die ja als Anspielstation haben. Also 1200 Yards muss sie erstmal in der Saison machen und davon hat er zwei. Ich glaube, da spricht viel dafür, dass das umgedreht wird, dass nicht der zweite Overall Pick jetzt da abliefert, sondern ich glaube, das ist dann schon so, die Normalität trifft wieder ein. Caleb Williams wird abliefern. Bei Commanders bin ich mir nicht so sicher. Das muss man mal sehen. Danny Quinn ist ein guter Coach, ist ein super Dan Quinn, der ist ein super Defense-Mann aber und eher dafür bekannt. Und ich bin mir nicht so sicher, wie es da in der Offense aussieht. Aber Washington mit neuem Ownership, neuem Push dahinter, da können tolle Dinge passieren. Aber ich glaube, Caleb Williams ist special, ist jemand, der ist besonders in seiner Art. Der macht man verfällt immer wieder der sieht ja aus wie Patrick Mahomes. Und das macht er auch. Der kann eben aus allen verschiedenen Winkeln den Ball anbringen. Und hat so eine Art an sich, die mag ich. Das ist nicht für jedermann. Man könnte ihn arrogant nennen, man könnte ihn flamboyant nennen, man könnte ihn als bunten Papagei nennen, aber am Ende des Tages ist das schon eine coole Katze. Und ich glaube, dass der wird da viele, viele Dinge richtig machen.
Jan, deine Lieblingsstoryline in Woche 1, dein Upset-Pick.
Ich kann da perfekt anschließen. Ich freue mich sehr auf das Duell der Bears gegen die Titans, weil ich finde auch, da steckt so viel drin. Caleb Williams, die neuen Receiver. Was sind jetzt diese neuen Bears? Auf der anderen Seite aber auch Will Levis jetzt mal als Starter von Beginn an. Was ist mit Kevin Ridley? Was ist mit DeAndre Hopkins? Ist jetzt vielleicht nicht so sexy auf dem Papier. Da gibt's bestimmt andere Top-Duelle, wo man sagt, vom Niveau her müsste man sich da eher dran orientieren. Aber aus neutraler Fansicht sehr gespannt, was da im Spiel passiert, was sich da so entwickelt. Da gibt's hoffentlich eine Menge guter Geschichten. Und als Upset-Pick habe ich mir die Colts gegen die Texans ausgesucht. Anthony Richardson ist zurück. Sie haben die Texans letztes Jahr schon geschlagen. Da hat Richardson zwei Rushing-Touchdowns gehabt. Allein im ersten Quarter, weil dann muss er mit der Concussion raus. Ich traue ihnen das dieses Jahr wieder zu. Die Erwartungshaltung bei den Texans ist enorm nach der letzten Saison auf CJ Stroud, auf den Kader, auf die DeMeco Ryans. Bin gespannt, ob sie dem gerecht werden und sag, in Woche 1 werden sie dem nicht gerecht.
Schon, du hast deinen Upset-Pick vorhin schon genannt. Die Jets schlagen die 49ers. Hast du noch eine Lieblingsstoryline, eine ganz persönliche, auf die du besonders guckst?
Ja, also ich finde zum Beispiel Pittsburgh-Quarterback-Situation sehr interessant, weil das auch ein bisschen auch dann mit der Zukunft für einen Herrn Tomlin in so ein bisschen da reinspielt. Ich würde nie gegen ihn wetten und ich würde auch nie gegen Pittsburgh wetten, weil die sind für mich einfach auch immer so eine Konstante. Aber diese Situation, es gibt nicht umsonst den Spruch, wenn du zwei Quarterback hast, hast du gar keinen Quarterback. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Da können sie jetzt jemanden herauskoren und sagen, er ist jetzt der Nummer 1 Quarterback, dann vielleicht wieder eine Retourkutsche und dann wieder. Also wie gesagt, das ist eine ganz interessante, explosive und sehr, sehr zukunftsweisende, für viele Leute, die da employed sind bei den Steelers, kann das eine sehr zukunftsweisende Entscheidung sein, die da jetzt passiert. Sie könnten einen guten Mann finden, sie könnten aber auch, das kann auch das sozusagen das Dorf niederbrennen, was da funktioniert, was da gerade abläuft. Das ist eine Storyline, die mich wahnsinnig interessiert. Wie finden sie sich, das werden wir aber erst in Woche 2, 3 rausfinden, was dann Mike Tomlin da wirklich vorhat.
Da bin ich total bei dir. Tommy hat das Spiel ja auch schon genannt. Ich finde auch dieser Auftritt der Steelers bei den Falcons mit Kirk Cousins, mit Russell Wilson, für den es jetzt auch darum geht, irgendwie nochmal Fuß zu fassen, nochmal einen Turnaround in der NFL zu bekommen nach seinen erschütternden Jahren bei den Denver Broncos. Das finde ich auch großartig. Ich freue mich sehr, dass ich das Glück habe, dieses Spiel zu begleiten bei RTL Plus am Sonntag. Adrian Franke, der hier auch zur Crew gehört, ist auch dabei. Also ihr könnt dieses Spiel, wenn ihr wollt, auf RTL Plus sehen. Mein Upset-Pick ist, dass die Raiders die Chargers schlagen. Die Chargers ja irgendwie in den letzten Jahren, so ähnlich wie die Bills, galten immer als Contender, so als Sleeper, haben es nicht auf die Kette bekommen. Und jetzt hat aber Justin Herbert in den letzten Wochen und Monaten gefühlt alle Waffen verloren. Also sein Receiving-Core ist ja also schrecklich, wenn man so will. DJ Chark, Joshua Palmer und Rookie Ladd McConkey, also der hat ja alles verloren über Keenan Allen und Mike Williams, also grottig, finde ich, zumindest auf dem Papier. Gus Edwards, J.K. Dobbins sind die Running Backs, Will Disley, der Tight End, also ja, also ich glaube, von den Chargers ist jetzt mal nicht so viel zu erwarten. Der neue Headcoach Jim Harbaugh wird nicht gleich zaubern können. Vielleicht tut aber auch genau das den Chargers ja mal ganz gut. Vielleicht können sie uns ja positiv überraschen. Ich glaube trotzdem, das erste Spiel gegen die Raiders, bei denen jetzt Gardner Minshew Quarterback ist, die immer noch Devonta Adams als Receiver haben, die jetzt mit Brock Bowers so ein generational Tight End Talent haben. Ich glaube, die Raiders werden die Chargers schlagen. Tommy, wenn man auf die Chargers schaut, vielleicht auch die Bills, die auf dem Papier irgendwie gefühlt auch schlechter sind, meinst du, wie eben so ein bisschen angedeutet, dass diesen Teams, die immer zum Favoritenkreis zählten, die jetzt aber nicht vielleicht bei den Buchmachern ganz vorne sind, dass genau diesen Teams das jetzt Auftrieb geben könnte? Oder meinst du, das wird für diese Teams so eine Saison, wie sie alle erwarten?
Also die Chargers sehe ich so ein bisschen anders jetzt im Jahr 1 unter Jim Harbaugh, von dem ich mir auch viel erwarte und ich glaube auch alle Chargers-Fans sich viel erwarten. Und da war jetzt auch so klar die Devise, wir bilden erstmal unsere Lions und jetzt auch mit diesem Pick Joe Alt ganz früh im Draft. Das ist ja auch einfach ein physisches Monster und da geht's jetzt darum, erstmal für Stabilität zu sorgen. Und klar, also der Receiver Room macht jetzt nicht Bock, Kutsche, da bin ich ganz bei dir, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die Chargers brauchen jetzt ein Jahr. Ist natürlich für Justin Herbert bitter, weil der will eigentlich nicht noch mehr seiner Karriere verschwenden. Das ist ein überragender Quarterback, Top 5 aus meiner Sicht. Aber gerade auch nicht ganz fit. Jetzt haben sie Taylor Heinicke geholt, der ja bei den Falcons letztes Jahr auch gestartet hat. Aber auch so ein bisschen der Journeyman jetzt wird. Aber ich erwarte von den Chargers auch jetzt nicht besonders viel, aber glaub an das Konzept oder an den Plan, den sie da verfolgen, jetzt erstmal die Lines zu stärken.
Ich würde bei den Bills mitgehen, dass ihnen vielleicht nicht diese absolute Favoritenrolle gut tut, dass sie mal vielleicht ein bisschen unter dem Radar sich da wieder ranpischen können. Bei den Chargers sehe ich anders, sie haben keine Favoritenrolle und das auch zu Recht. Das wird ein sehr, sehr zähes und sehr, sehr bitteres Jahr und eher im Zeichen des Rebuilds als im Zeichen des Angriffs.
Aber Harbaugh hat bewiesen, dass er das kann. Und das ist ein gefährlicher Vogel, der Coach. Und unterschätzt den nicht. Der hat Michigan zum National Champion gemacht, war im Super Bowl mit den 49ers. Der hat einen Track Record, der kriegt das hin. Jetzt nicht in einem Jahr, da gebe ich euch recht. Aber für die Zukunft musst du absolut mit den Chargers rechnen, wenn der am Ball bleibt und wenn sie ihn machen lassen. Weil das war ja schon so ein Ausrufezeichen mit dem Joe Alt, dass er den gedraftet hat. Da ist er kritisiert worden, wo er dann sagte, ja, O-Line ist auch eine Skill-Position, weil er der Meinung ist, das ist eben die Grundlage von allem. Und das ist es im Football. Die Offensive Line ist die Grundlage von allem. Da kannst du teilweise eben andere Dinge auch verstecken, ja, und nicht so gut sein. Aber du kannst trotzdem erfolgreich Football spielen, wenn die Offensive Line steht. Und der ist ein Oldschool-Coach. Der hat seine eigene Art und damit kokettiert er auch. Und er ist eben so, wie er ist, ja, im Kraftraum mit seinen Khaki-Hosen und liftet mit den Spielern. Komischer Vogel. Das kommt an. Und der ist brandgefährlich als Trainer. Also für alle anderen Trainer, der ist ein gefährlicher Typ. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht, der pirscht sich von hinten ran. Also da wird sicherlich im ersten Jahr wird's Aufbau sein. Aber warte mal, so, da geht rucki-zucki bei ihm.
Es steckt so viel drin in NFL Woche 1. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Zum Abschluss würde ich aber noch, ich spreche extra keinen von euch aktiv an. Ich bin gespannt, wer sich zuerst äußern will. Möchte ich noch einen Namen in den Ring schmeißen, über den wir noch nicht gesprochen haben, auf den auch alle Augen gerichtet sein werden. Ist so ein bisschen vergleichbar, die Situation mit Russell Wilson. Auch der hat so seine letzte Chance gefühlt jetzt in diesem Jahr. Was meint ihr denn? Kriegt Deshaun Watson als Quarterback der Browns sportlich nochmal die Kurve? Freiwillige Nein. vor.
Ich glaube nicht dran und ich glaube, die Browns haben sich da einfach für Jahre so ein bisschen ins Abseits geschossen. Ich glaube nicht, dass er sportlich da nochmal kommt, aber sie haben ja jetzt mit Jameis Winston, so heißt er, den perfekten Ersatzmann, der, glaube ich, beim Team extrem beliebt ist. Ich halte auch nicht so besonders viel von ihm, vor allem ist er einfach kein Starter in der NFL. Deswegen jetzt so, ich kann mir aber vorstellen, dass wir ihn im Laufe der Saison tatsächlich sehen und es mit Watson weiter bergab geht. Jetzt in Woche 1 gegen die Cowboys ist natürlich auch ein undankbares Matchup, aber ich glaube nicht an Watson.
Ja, der ist, Entschuldigung, Jan, der hat natürlich nicht überzeugt letztes Jahr. Das liegt nicht an seinen Möglichkeiten als Athlet. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel in seinem Kopf. Das sind sehr viele Dinge, die ihn noch beschäftigen. Das hat Spuren hinterlassen, natürlich. Wenn du convicted bist und jemand bist, der so eine Sachen macht, dann wird das nicht an dir vorbeigehen. Das kannst du nicht abschütteln. Sie haben aber eine gute Defense. Sie haben Möglichkeiten, ihm mehr Chancen zu erlauben, in einem Spiel zu zeigen, was er kann, als vielleicht ein anderes Team. Weil die Defense ist eben monströs von den Browns immer noch. Und das ist eine Mannschaft, die eben auch mehr Possessions besorgt, die eben die Turnovers eben forciert. Und dann vielleicht kommt er da noch mal ran. Aber Kutscher, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube auch, das war's. Das hat ihm sozusagen aus der Bahn geschmissen und das ist erledigt jetzt. Das hat da die Browns viel, viel Geld gekostet. Und aber auf alte Lorbeeren viel, viel Geld setzen hat sich in der Vergangenheit nie ausgezahlt. Und die Browns werden da eben über die nächsten Jahre die Rechnung bezahlen müssen. Wenn wir über Cap und Dead Money reden, wer weiß, was da noch passiert. Aber der wird sicherlich sich nicht mehr erholen. Also da, so wirkt er nicht. Aber er hat natürlich athletisch die Möglichkeiten. Ist auf dem Papier jemand, der natürlich das eigentlich hinkriegen sollte und auch einer der Top-Leute sein sollte. Aber man ist ja ein Mensch und viele Faktoren spielen sich ja nicht in der Athletik ab, sondern im Kopf. Und ich glaube, dass er erledigt ist.
Ist alles gesagt. Sein Jahr Pause ist lang genug her. Seine Sperre ist lang genug her. Da gibt's keine Ausreden mehr, dass man noch Geduld mitbringen sollte, dass er sich da noch ein bisschen entwickeln kann. Das Ding ist auch für mich einfach durch und ich bin nicht gerade traurig, dass ihm kein sportlicher Erfolg mehr geglückt ist, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Gut, also es steckt viel drin. Nächste Woche, Donnerstag, nächste Woche, das ist dann der 12. September, da gibt's die neue Folge. Vielleicht reden wir genau dann über das 800 Yard und 14 Touchdown Spiel von Deshaun Watson. Das kann natürlich sein. Ist alles möglich.
Wie es immer so ist.
Ist alles möglich in der NFL. Also nächste Woche Donnerstag gibt's die nächste Ausgabe, dann schauen wir auf Woche 2, wenn ihr uns hier gehört habt, dann habt ihr uns auf jeden Fall gefunden. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, ab jetzt sofort gibt es neue Thumbnails. Also wir sind ein bisschen heller geworden, frischer Wind, ein bisschen mehr Weiß. Man sieht jetzt auch Spieler bei uns auf dem Thumbnail, also wundert euch nicht. Icing the Kicker hat jetzt ein neues Design, auch pünktlich zur neuen NFL-Saison. Aber wie gesagt, ihr habt uns gehört, ihr werdet es gefunden haben. Falls ihr uns noch nicht folgt, seid ihr herzlich eingeladen, uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen ein Abo reinzudrücken, hätte ich fast gesagt, aufs Abonnieren zu drücken und uns auch gerne zu bewerten, ausschließlich mit 5 Sternen, das muss man sagen. Jan, Tommy, Schuhan, wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Go Cowboys!
strengt euch an, den Wecker in der richtigen Nacht zu stellen, bitte, macht's besser als ich.
Ja, jetzt muss man wieder in den Rhythmus kommen. Aber ja, bin total heiß. Also Fantasy Draft ging gestern Abend über die Bühne und jetzt kann es wirklich losgehen. Also erste Week 1 Icing Fantasy-Team steht und jetzt will ich wieder NFL sehen. Auf geht's.
Grüße und Kritik an Detti, der mir gestern im Draft genau die Spieler immer vor der Nase weggeschnappt hat, die ich am Zettel hatte. Danke dafür.
Natürlich.
So ist Detti. Detti ist so.
Der Klassiker beim Fantasy-Football. Super. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch natürlich auch maximal viel Spaß in der neuen Saison, maximal viel Spaß oder viel Erfolg für euer Team und dann hören wir uns schon nächste Woche Donnerstag wieder. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback icing@kicker.de oder über Social Media. Ja, bis dahin, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann, würde ich sagen. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.